Nächster Halt, Universität.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts 9b. Hier spricht wieder die Nadja und wir sprechen heute nochmal über das Theater und auch über die Machtverhältnisse im Kunstbetrieb. Heute mit Johannes Lang. Hallo, schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Und du darfst dich direkt, wenn du Lust hast, dich mal vorstellen.
Ja, hallo. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich heiße Johannes Lang, bin Schauspieler und Regisseur. Ich habe meine Ausbildung gemacht an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Und danach war ich dann 4 Jahre in Graz als Schauspieler engagiert, danach 3 Jahre in Gießen und danach noch 5 Jahre im Theater Plauen Zwickau. Und seit 2014 bin ich freischaffender Regisseur, also das heißt, ich habe die Seiten gewechselt auf die dunkle Seite der Macht und habe jetzt die Erlaubnis, den Schauspielern zu sagen, was sie tun müssen auf der Bühne.
Und wenn wir das richtig gehört haben, bist du auch Teil einer Gewerkschaft?
Genau, richtig. Es gibt die GdBA. Das ist die Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger. Da bin ich momentan in der Funktion als stellvertretender Landesvorsitzender in Bayern. Und ich bin zu der GdBA 2013 gekommen, weil ich damals im Theater Probleme hatte, weil dort es gab ein Gerücht, dass ich was gesagt haben soll, was so nicht gestimmt hat, aber dieses Gerücht, das war halt, das hätte sehr schädlich für mich sein können, wenn das groß publik geworden wäre. Und Gott sei Dank hatten wir einen Lokalverband in Plauen-Zwickau von der Gewerkschaft, von der GdBA, und dann bin ich dort eingetreten. Und dann hat damals die Juristin mir wertvolle Tipps gegeben, wie ich mich verhalten muss, wie ich jetzt weitergehen muss, mit dem Betriebsrat mich zusammensetzen, das Problem schildern. Und dann gab es dann ein Treffen mit dem Betriebsrat, mit mir, als auch mit dem Intendanten und Geschäftsführer. Und dann wurde dieses Gerücht eben ganz klar dementiert von allen Seiten. Und somit war das dann aus dem Weg geschafft. Also da war ich der GdBA sehr, sehr dankbar dafür, dass sie mir sehr, sehr geholfen hat. Und seitdem bin ich dabei und seit 2017 eben stellvertretender Landesvorsitzender. Dieses Jahr im Herbst gibt es dann Neuwahlen im Landesverband in Bayern. Und da wird man sehen, ob ich weiterhin in der Position bleibe oder mich erstmal zurückziehe. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Aber die Gewerkschaft, für mich war es damals total wichtig, mich halt, dass mir geholfen wurde, und weil mir eben geholfen wurde, bin ich eben dabei geblieben und versuche auch, mich einzubringen und eben anderen Leuten, die Probleme haben am Theatern, was natürlich meistens dann mit den Intendanten zu tun hat, dass ihnen geholfen wird und ja, also ich mache das sehr, sehr gerne, aber es ist natürlich auch viel Arbeit und man erlebt natürlich dann auch immer wieder neue Sachen und man hört auch wieder neue Sachen, die nicht so schön sind und wo man sich dann fragt, warum es in der heutigen Zeit überhaupt noch so ist.
Wie kann die Gewerkschaft denn helfen, außer eben Tipps zu geben, wie man damit umgeht, beziehungsweise das Thema anspricht, aber wenn man jetzt beispielsweise nicht unbedingt Beweise hat, was ja oft immer, denke ich mal, eine Problematik ist, also wie kann man da helfen, außerhalb von natürlich der Person zu glauben und ihr zu unterstützen und ein Ohr zu geben und zuzuhören?
Also, wenn jetzt das Problem vom der oder dem Intendanten kommt, dann können wir natürlich erstmal der Person auf jeden Fall, wenn sie Mitglied ist, Rechtsschutz geben. Also Rechtsschutz hat man, wenn man 6 Monate in der GdBA ist, Dann hat man Rechtsschutz, davor hat man Rechtsberatung. Also von dem Tag, wenn man eintritt, 6 Monate wird einem beraten, aber es gibt, wenn es zu einem Prozess kommen sollte, eben keinen Juristen gestellt von der GdBA. Ab 6 Monaten wird dann eben auch ein Jurist dann gestellt. Natürlich, solche Dinge, wenn dann, es ist natürlich jetzt immer schwer zu sagen, weil wir reden jetzt, das ist jetzt gerade allgemein, weil ich sage jetzt mal Machtmissbrauch, wo beginnt Machtmissbrauch, wo endet er es und wie ist es auch definiert? Also nur mal ein Beispiel, wie ich es erlebt habe. Da hatten wir einen Regisseur und dann kam mal eine Kollegin zu mir und hat dann gesagt, du Johannes, pass auf, der Regisseur, der starrt mich immer an. Das empfinde ich als total unangenehm. Also als ob er mich auszieht mit seinen Augen, habe ich gesagt. Mir ist mir noch nicht aufgefallen, aber ich werde mal darauf achten. Und dann war es so, ein paar Tage später, nach der Pause, bin ich auf die Bühne gekommen, war der Erste. Und dann stehe ich so und warte und dann merke ich, dass der Regisseur mich anstarrt. Dann bin ich hin und habe gesagt, du, was ist denn los, du starrst mich so an. Und die Reaktion war, ach so, Entschuldigung, ich war gerade im Gedanken. Das heißt, da habe ich festgestellt, dass der überhaupt gar nicht starrt. Also der hat einen starren Blick, aber der ist im Gedanken ganz woanders. Irgendwo beim Text, beim Bühnenbild, bei dem Schauspieler, bei der Szene. Aber der hat jetzt keine sexuellen Fantasien oder so. Und das ist jetzt ein Beispiel, wo beginnt jetzt eben die MeToo-Debatte? Also wo ist es übergriffig und wo ist es eigentlich ein Missverständnis? Ja, das ist jetzt so ein Beispiel, was mir so einfällt, wo es eben auch Missverständnisse geben kann. Aber auf die Frage zurückzukommen, was kann die GdBA machen? Die GdBA kann natürlich in erster Linie dann, wenn es wirklich zu Machtmissbrauch gekommen ist, wie gesagt, der sehr unterschiedlich sein kann, können wir natürlich dann beistehen, indem man erstmal überhaupt, ich glaube, das ist überhaupt erstmal das Wichtigste, wie ist die Situation? Was ist denn überhaupt passiert? Was ist jetzt der nächste Schritt? Und meistens ist der nächste Schritt erstmal, dass man dann zu einem Betriebsrat oder Personalrat geht und mit dem das dann auch bespricht. Und dann wiederum muss der Personalrat, Betriebsrat einschreiten. Wenn das nicht geschieht, kann die GdBA dann auch erstmal meistens einen Brief schreiben, um zu einer Klarstellung. Und wenn dann das nicht hilft, und die Sache ist ja die, der Machtmissbrauch, wenn der stattfindet und man wehrt sich, dann ist ja erstmal das Problem, dass die Intendanten dann dem Angestellten eine Nichtverlängerung aussprechen am Theater. Also es wird normalerweise nicht gekündigt, sondern der Vertrag läuft immer ein Jahr lang weiter. Und dann kann die GdBA da auf jeden Fall Einspruch einheben, also einrichten. Und dann können wir so einen Schutz geben. Wir können natürlich jetzt nicht. Also die GdBA hat keine Macht in irgendeiner Art und Weise vorzuschreiben, wer überhaupt Intendant wird. Also das ist ja Kommunensache oder Landessache. Und wenn dann der Intendant da ist und es wird Missbrauch betrieben, dann können wir nur Rechtsschutz geben und ihm beraten, was sind die nächsten Schritte, was man machen soll. Ich hoffe, ich habe die Antwort so einigermaßen beantwortet.
Nee, die Frage wurde auf jeden Fall beantwortet. Vielen, vielen lieben Dank. Die Frage ist, wenn du, also wie hast du das auch in der Schauspielausbildung wahrgenommen? Also du bist beispielsweise so selbstbewusst gewesen und bist dann auf deinen Intendant zugegangen und hast gefragt, hey, warum starrst du mich denn so an? Und das traut sich ja vielleicht auch nicht jeder, weil eben, wie du es selber auch schon gesagt hast, man seinen Job indirekt verlieren könnte oder eben die Verlängerung nicht da sein könnte. Wie war das bei dir in der Schauspielausbildung? Hast du da irgendwie von deinen Lehrenden mitbekommen oder wurde dir unterrichtet, dass du eben selbstbewusst sein sollst und eben auch für dich einstehen sollst, falls eine solche Situation auftreten sollte?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also persönlich kann ich jetzt mich nicht daran erinnern, dass an der Ernst Busch mal darüber gesprochen wurde, was passiert, wenn Missbrauch betrieben wird. Aber ich finde, durch die Ausbildung wurde schon unser Selbstbewusstsein damals gestärkt, so dass wir eben auch mal Kontra geben und Kontra geben wollen, nenne ich es mal. Also auch an der Schauspielschule gab es mal eine Situation, wo ich mit jemandem zusammenarbeiten musste und ich dann zu meinem Mentor gesagt habe, sorry, kann ich nicht, mache ich nicht. Und wir haben auch darüber gestritten. Im Endeffekt hat dann damals mein Mentor an der Ernst Busch gesagt, du pass auf, ich bin kein Intendant. Es ist okay, ich nehme das jetzt so wahr und du bist woanders besetzt. Aber ob du das draußen so machen kannst, ist deine Entscheidung, aber es ist auch ganz klar, wenn man so etwas macht, kann dann eben passieren, dass die Nichtverlängerung reinflattert. Und ja, diese Angst, die es damals gegeben hat, die ist leider auch bis heute noch da. Ich glaube nur, dass sich mittlerweile die Gesellschaft viel mehr sensibilisiert hat, so dass es auch mittlerweile den Intendanten immer schwerer wird, Machtmissbrauch zu betreiben. Besonders weil es natürlich dann die Gefahr ist, dass es jetzt mittlerweile viel schneller öffentlich wird als noch vor 20 Jahren. Das muss man ganz ehrlich sagen, vor dem Internet. Und ja, Internet, gut, es gibt schon länger als 20 Jahren, aber der Informationsfluss ist jetzt ein ganz anderer geworden.
Social Media hat bestimmt auch einen großen Einfluss.
Auf jeden
Was?
Fall, auf jeden Fall, klar, logisch. Heutzutage, das bekommt man ja auch mit, also ob das jetzt bei Facebook ist oder so, was dann die Leute posten und wie auch da die Reaktionen dann hochschlagen und die Wellen. Und mittlerweile, wenn man sich anschaut, auch in den letzten, ich sage jetzt mal 2, 3 Jahren, wo man denkt, okay, wir leben jetzt 20, also zwischen 18 und 2021, und trotzdem bekommt man damit auch an großen Theatern, wie zum Beispiel in Berlin, dass Machtmissbrauch betrieben wurde, oder auch in Nordrhein-Westfalen in einer großen Stadt. Ich will jetzt auch gar keine Theater nennen, das kann auch jeder selber googeln, das findet man ganz leicht. Wo es Anschuldigungen gibt, dass Intendanten also wirklich also auch sexuell übergriffig wurden oder auch dann eben das N-Wort benutzt haben, wo man sagt, also eigentlich in der Gesellschaft draußen eigentlich schon fast unmöglich geworden ist, aber trotzdem an Theatern noch immer funktioniert. Die Frage ist, warum ist das so? Und da muss ich auch wirklich sagen, verstehe ich auch dann, ich nenne es jetzt mal Kollegen, ich sage jetzt auch zu einem Intendanten Kollegen, also künstlerischer Beruf ganz einfach, Kollege, der so etwas auch heutzutage noch macht. Und darüber bin ich selber immer wieder erschüttert. Und ich hoffe, dass auch jetzt ein Umdenken stattfindet, auch bei den Kommunen oder bei den Ländern. Wenn ein Intendant berufen wird, dass man sich auch mal den Lebenslauf anschaut. Und meistens sieht man ja schon, okay, der hatte vielleicht ist selber vielleicht nicht verlängert worden bei einem kleineren Theater. Und meistens findet man ja auch Gründe. Und dass man dann eben auch mal dort schaut, also das würde ich mir wünschen, dass man auch schaut, wer Intendant werden kann, wer dazu überhaupt befähigt ist. Weil es gibt ja keine Ausbildung für Intendant. Also ich jetzt als Schauspieler und Regisseur könnte ja, blöd gesagt, ich bewerbe mich am Berliner Ensemble in 2, 3 Jahren, könnte theoretisch Intendant werden. Obwohl ich keine aller Ausbildung habe dafür. Und da, glaube ich, muss man einfach mehr schauen, wer auch dazu befähigt ist und wer auch eine gewisse Empathie entgegenbringen kann. Es ist eben ein Intendant, der muss im Prinzip einen riesigen Flohhaufen managen. Und das sind ganz viele Flöhe, ob das jetzt künstlerisch sind, also nehmen wir mal bei einem Drei-Sparten-Haus, die Sänger, den Chor, das Orchester, dann die Schauspieler, dann vielleicht auch noch die Tänzer, wenn es ein Ballettensemble gibt, und dann noch die ganzen technischen Berufe. Und es sind ja alles im Prinzip Künstler. Also auch ein Techniker, wenn der ein Bühnenbild baut, ist er ja auch eine Art Künstler. Und Künstler haben natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise, sind Selbstdarsteller, müssen wir ja auch sein auf der Bühne und haben natürlich auch ein gewisses Ego. Und das muss man dann halt auch mal managen können. Und ich ziehe auch den Hut, wenn es ein guter Intendant schafft. Also das ist, glaube ich, ein verdammt schwerer Job. Aber ich möchte nochmal darauf zurückkommen, auf die MeToo-Debatte, jetzt konkret. Weil ich bin selber vor ein paar Jahren in eine MeToo-Debatte reingeschlittert. Und da bin ich selber sehr erschrocken darüber, dass mir das passieren kann. Und zwar war die Situation die, ich habe Dracula inszeniert von Bram Stoker. Und ich habe damals eine Fassung genommen, die ganz klar weniger den Horror bedient hat, sondern vielmehr auf Komödie geschrieben war. Und ich war damals auch zuständig für Kostüme. Das habe ich an einer Freilichtbühne gemacht, also mit Laien auch, also mit keinen Profis. Und im Roman gibt es ja drei Vampir-Ladies. Und da hatte ich eben drei junge Damen, wovon eine eben volljährig war, ich glaube damals 20, 21, und zwei Minderjährige, also eine 15 und eine 16. Und ich hatte damals das Konzept, dass ich eine Mischung machen will aus der damaligen Zeit, also wo der Roman spielt, in der Empirezeit, Anfang des 19. Jahrhunderts, und dann gepaart mit der Rocky Horror Picture Show. Und dafür habe ich auch extra dann auch nochmal die drei Vampir-Ladies und einen anderen Vampir Sweet Transvestite singen lassen und hatte dementsprechend die Kostüme denen gegeben, wie bei der Rocky Horror Picture Show. Und die waren natürlich sehr sexy, das muss man ganz klar sagen, und auch, ja, also wenig bekleidet. Und ich habe damals eben, weil ich selber mir überlegt habe, kann ich das machen, habe ich erstmal die drei Damen gefragt, ob das okay ist für sie. Alle drei haben ja gesagt. Dann bin ich aber noch zum Vorstand gegangen und habe dann gefragt, ist das auch für den Vorstand okay, also auch für den Verein? Die haben gesagt, wenn die drei Damen das sagen, ja, für uns ist kein Problem. Hatte ich aber noch, trotzdem noch so Skrupel und bin dann noch zu den Eltern von den beiden gegangen. Und habe die Eltern gefragt. Die Eltern haben ihm ganz klar gesagt, für uns kein Problem, wenn die Mädels auch kein Problem haben. Habe ich gedacht, ich habe alles richtig gemacht. Und dann Premiere war auch ein sehr großer Erfolg, das Publikum hat sehr gelacht. Und ein paar Monate später bekomme ich eine Mail von einer Regisseurin, die das gesehen hat und die mir dann vorgeworfen hat, dass ich sozusagen die Damen zum Sexobjekt gemacht habe. Und dass der alte weiße Mann aus der großen Stadt Nürnberg kommt in die Provinz und dort eben seine Macht ausübt und sich daran, ich sage jetzt mal, sexuell aufgeilt. Und das hat mich persönlich also wirklich schwer getroffen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich gar nicht so weit gedacht habe. Ich dachte, ich hätte alles richtig gemacht. Im Nachhinein muss ich sagen, ja, habe ich damals nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Aber was hätte ich besser machen können? Und da habe ich sehr lange überlegt. Und ich glaube, wenn ich heute noch mal in diese Situation kommen würde, dann müsste ich am Anfang erstmal eine Diskussion führen mit den betroffenen Spielerinnen, egal jetzt ob auf einer Laienbühne oder im Profitheater, über die MeToo-Debatte und was bedeutet für jeden MeToo, um dann wieder klar zu definieren. Für den einen ist das absolut okay, aber für die andere ist das absolut schlimm, sich dann, ich sag jetzt mal, dass man sich vielleicht als Sexobjekt selber fühlt auf der Bühne. Und wenn man diese Diskussion erstmal führt und die verschiedenen Punkte analysiert, ich glaube, dann kann man zusammen auf einen gemeinsamen Punkt kommen, dass das okay ist oder nicht. Und wenn es nicht okay ist, dann muss ich als Regisseur halt umdenken. Dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Aber ich kann nicht die Damen als Sexobjekt ausstellen, was auch damals gar nicht wie gesagt, meine Gesinnung war. Aber ich glaube, wenn man dann den gemeinsamen Punkt gefunden hat und wenn dann alle sagen, nein, wir haben es darüber gesprochen und für uns ist das okay. Auch mit den Folgen, die dann vielleicht kommen, indem man irgendwelche Mails bekommt oder Briefe, dass das eben andere Leute anstößig finden. Dann kann man aber als Gruppe sagen, wir haben uns dafür entschieden und wir gehen auch diesen Weg. Aber so war es natürlich für mich äußerst schwierig, weil ich plötzlich in so einer MeToo-Debatte drinnen war.
Ja, auf jeden Fall. Also bist du auch Befürworter eher für dieses gläserne Theater sozusagen? Also dass man eben die Abläufe, die hinten rum ablaufen, wie beispielsweise, dass du eben diese Gespräche mit den SchauspielerInnen führst, dass man das eben auch irgendwie öffentlich debattiert, damit man weiß, dass dieses Thema von dem Regisseur durchdacht wurde und nicht nur vom Regisseur, sondern auch mit allen anderen Beteiligten und das eben auch zeigt, eben gläsern macht, für jeden zugänglich macht.
Ja, also genau, sehe ich auf jeden Fall so. Ich muss aber auch dazu sagen, wenn Machtmissbrauch betrieben wird, und das ist jetzt vollkommen egal, ob das ein großes Haus ist, es ist scheißegal, sobald das eintritt, finde ich, muss man dagegen vorgehen. Also ich finde, man darf das nicht unter den Tisch kehren lassen. Und auch wenn es dann Leute gibt, die dann vielleicht sagen, hey, ja, hey, komm, hast du vielleicht überreagiert, war jetzt vielleicht gar nicht so schlimm. Nein, ich finde, dass wenn es dazu kommt, dass die Leute sich auf jeden Fall beraten lassen, und da kann ich dann wieder nur dazu raten, eben wenn man in der GdBA ist, dass man dann dort anruft und mit den Juristen spricht und dann auch darüber diskutiert, was ist es denn jetzt für ein Fall? Also Machtmissbrauch, ob man jemanden beleidigt, ja, gut, weiß ich nicht, ob man jetzt groß dagegen was machen kann, ja, aber man muss es auf jeden Fall öffentlich machen und ich finde, wenn es dann zum Beispiel einen Betriebs- oder Personalrat gibt, dass man das dem auch mitteilt. So, und umso krasser es wird, also geschweige denn in irgendwelche, ich sage jetzt mal, sexuellen Missbrauch, umso mehr muss man dagegen vorgehen, weil man darf auch eines nicht vergessen. Ein Intendant ist jetzt gerade Intendant, ich sage jetzt mal irgendein Beispiel, ja, im Theater Marburg, ja, fällt mir jetzt gerade ein. Also nicht, dass ich da irgendwas weiß, ich sage jetzt nur, ist nur ein Beispiel. So, dann ist der Intendant vielleicht da 5 oder 10 Jahre, hat die Intendanz. Und währenddessen passieren schon Dinge, aber es kommt nicht an die Öffentlichkeit, es wird nicht darüber diskutiert. Sprich, er hat aber an sich vielleicht den Nerv der Zuschauer getroffen, die Zuschauerzahl nach oben bekommen, also das Theater wieder so positiv nach außen gebracht. Was passiert? Er kommt dann vielleicht an das nächstgrößere Haus, an ein Staatstheater, sagen wir mal Staatstheater Mainz, ja, ein Beispiel, ohne dass ich da irgendwie was gehört habe, nur ein Beispiel. So, und dann kann dieser Intendant oder Intendantin, ist ja vollkommen egal, auch wieder an dem größeren Haus das, was er in Marburg als Beispiel jetzt schon gemacht hat, noch an dem größeren Haus, aber genauso weitermachen. Das heißt, die Spirale dreht sich weiter. Und deswegen bin ich der Meinung, muss man auf jeden Fall, wenn so etwas passiert, sich erstmal informieren, Hilfe holen, wie zum Beispiel GdBA oder Personalrat. Und wenn das dann eintritt, dass dann eben geprüft wird, was ist das für ein Fall? Ist es wirklich Machtmissbrauch? Wie gesagt, ich habe das Beispiel von gebracht, es kann ja eben auch etwas absolut missverständlich sein. Und dann wurde darüber diskutiert. Und wenn Machtmissbrauch vorliegt, dass dann eben dagegen vorgegangen wird. So dass es dann später anderen Personen nicht nochmal passieren kann.
Wäre dann nicht auch eigentlich eine gute Idee, einfach die Intendanz, so wie sie jetzt besteht, abzuschaffen und einfach nicht dieses, also auf eine Person bezogen nimmt, dass man beispielsweise 2, 3 Personen hat, die für die Intendanz zuständig sind und dann eben auch mehrere Personen, also wenn man sich als Schauspieler in Übergang fühlt, dass man sich nicht nur an eine Person wendet und auch nicht die Zukunft des Berufes nur an einer Person hängt, sondern an mehreren Personen.
Ja.
Es könnte ja auch den Intendant in erleichtern, weil man dann nicht so viele verschiedene Bereiche unter einen Hut bringen muss, so wie du es vorhin schon erklärt hast.
Ja.
Also wenn ich weiß, war es ja, glaube auch vor 1900, war die Intendanz, so wie sie jetzt besteht, auch nicht so vorhanden auf eine Person bezogen, sondern es war auch schon mal so, dass das verschiedene Personen die Intendanz hatten. Oder mehrere Personen.
Ich glaube, dass das hängt dann immer davon ab, von der Größe des Hauses. Also ich sage jetzt mal, ein Theater, also so ein kleines Theater wie jetzt zum Beispiel Landestheater Dinkelsbühl, wo ich jetzt eben auch schon mehrere Male inszeniert habe, ich glaube 5 Mal oder so bis jetzt. Das ist natürlich so klein. Das hat 4 feste Schauspieler. Trotzdem machen sie Sommertheater und da machen sie auch Musicals. Das wird dann alles immer mit Gästen besetzt. Also da kann man ja die Intendanz dann gar nicht mehr irgendwie noch teilen, weil es ist ja nur 4 Schauspieler, ein Dramaturg, jemand fürs KBB, also Künstlerische Betriebsbüro, und dann halt noch die Verwaltung. Wie willst du da dann noch aufteilen? Also das funktioniert natürlich nicht.
Kann man nicht sagen, ab einer bestimmten Personenanzahl in einem Theater muss oder kann die Intendanz auf mehrere Personen aufgeteilt werden? Beispielsweise in größeren Theatern oder Opern. Dass man dort eben sich entscheidet, dass das aufgeteilt wird. Dass eben dieser Machtmissbrauch gar nicht mehr so, wie er jetzt besteht, zustande kommen kann.
Ja, das ist schon ein interessanter Punkt. Im Prinzip gibt es ja das auch jetzt, also gibt es das ja auch jetzt schon, also wie jetzt zum Beispiel Mainz Staatstheater oder also andere Theater auch, die also meistens immer die Theater, die halt mehrere Sparten haben. Und das ist, ob das jetzt ein kleines Theater ist oder ein Staatstheater, also auch zum Beispiel Plauen Zwickau, ist jetzt ja kein riesiges Theater, hat aber trotzdem halt eine Ballettsparte, einen Chor und Oper und Orchester. Und da gibt es dann natürlich, und Schauspiel auch. So, und da gibt es den Intendanten und dann gibt es da den Schauspieldirektor und dann gibt es da den Operndirektor. Es gibt auch einen Chordirektor und natürlich den GMD, also Generalmusikdirektor für das Orchester. So, jetzt hat ja jede Sparte an sich einen Leiter. Und dann gibt es den Intendanten darüber. Jetzt gibt es aber eben noch diesen Intendanten darüber. Das heißt, wenn Machtmissbrauch betrieben wird, ich sage jetzt mal vom Schauspieldirektor, wie gesagt, ohne dass ich jetzt, ich weiß gerade gar nicht, wer Schauspieldirektor dort ist in Plauen-Zwickau, also nicht, dass irgendwie heißt, ich weiß internas, ich weiß gerade gar nicht, wer das ist, also ja, ist nur ein Beispiel. Der macht Machtmissbrauch. An sich, die Idee finde ich ja gut, dass es verteilt ist. Jetzt ist es aber trotzdem so, an wen wende ich mich jetzt? Wenn ich jetzt zum Intendanten gehe und sage, der Schauspieldirektor, der Thomas, Beispiel, wie gesagt, keine Ahnung, wer es ist, der hat mich übelst beschimpft und mir angedroht, dass ich nicht verlängert werde, wenn ich mich jetzt nicht nackt ausziehe bei der Szene. Der Intendant ist ja trotzdem der Intendant und der Intendant hat ja den Schauspieldirektor engagiert. Jetzt ist es ja trotzdem so, dass es etwas wie Nestbeschmutzung ja hat. Wenn es ein guter Intendant ist, wird er hoffentlich dem nachgehen und wirklich ernsthaft. Ich weiß aber auch, dass es Intendanten gibt, die eben dann sagen, ich habe den engagiert und das ist ein guter Mann. Und wenn du sagst, das ist ein schlechter Mann, dann tust du mich damit diskreditieren. Also da beginnt es dann immer schon, ja.
Aber der oder die Schauspielerin musste ja auch von irgendjemandem engagiert werden.
Genau, und da beginnt es dann schon wieder, wer ist jetzt dafür zuständig gewesen? Der Schauspieldirektor oder der Intendant oder beide gleichzeitig? Also man muss immer unterscheiden, es gibt Intendanten, die sind zum Beispiel Opernregisseure, leiten aber ein Drei-Sparten-Haus, haben also mit Schauspiel bisher eigentlich so gut wie nichts zu tun gehabt. Die lassen dann oftmals den Schauspieldirektor, mach mal, weil ihr habt ja nicht so viel Ahnung. Jetzt aber bei dem Operndirektor, sofern der Intendant nicht die Stelle Intendant und Operndirektor gleichzeitig hat, also es gibt noch einen Operndirektor, passiert es oft, dass dann der Intendant dort trotzdem mit reinredet, weil ich habe ja Ahnung. Du bist zwar Operndirektor, aber bin der Intendant und eigentlich schon als Intendant habe ich automatisch viel mehr Ahnung als du. Muss so sein. Ja, was natürlich Schwachsinn ist. Und da beginnt es dann wieder, die Machtverhältnisse. Ja, wer spielt dann mit wem aus? Im Prinzip aber die Überlegung, dass wenn man jetzt zum Beispiel Drei-Sparten-Haus hat, Schauspiel, Ballett und Oper, dass es keinen Generalintendanten gibt, sondern mal versuchen würde, man stellt in diesem Drei-Sparten-Haus drei Direktoren ein, die ihre Sparte leiten und miteinander arbeiten müssen. Das fände ich spannend. Trotzdem hat es natürlich immer, wird es, glaube ich, des Öfteren das Problem geben, dass der eine sagt, hey, du warst jetzt letzten Monat 12-mal auf der großen Bühne. Ich mit meinem Ballettensemble nur 3-mal. Ich möchte jetzt auch mal im nächsten Monat 12-mal auf der Bühne sein. Ja, da beginnt es dann schon wieder, wer hat jetzt mehr? Ja, der andere sagt, ich war jetzt 15 Mal vorletzten Monat, das ist zu viel, ich kann nicht mehr. Meine Spieler müssten mal eine Pause haben. Also
die Kommunikation müsste auf jeden Fall erst gelernt werden und die Organisation.
und die Kommunikation müsste unbedingt gelernt werden an Theatern, weil daran scheitert es sehr, sehr oft mit der Kommunikation. Also ich habe das an allen Theatern, wo ich bis jetzt gearbeitet habe, habe ich es erlebt. Es ist eine Katastrophe. Denn man sagt das dem, der vergisst das irgendwie, gar nicht böse gemeint, ja, oder der sagt das dem in seinen eigenen Worten und der Dritte versteht das dann schon fast als Beleidigung, obwohl ich es gar nicht so gemeint habe. Also die Kommunikation ist wirklich, die gehört an Theatern auf jeden Fall verbessert.
Vielleicht wäre es auch einfach sinnvoll, dass man sozusagen IntendantInnen ausbildet und dann direkt noch mit einem Kommunikationskurs verbindet.
Ja, also ganz ehrlich, ich fände das ja gut, wenn es irgendwie eine Art, ich sage jetzt mal Ausbildung gäbe, so dass Intendanten vorbereitet werden auf diese Position, die man dort ausfüllen muss. Das fände ich gut. Wahrscheinlich gar nicht durchsetzbar, weil da wird jeder immer sagen, wer ist jetzt die Institution, die dafür zuständig ist? Wie sieht die Ausbildung aus? Also ich glaube, daran wird scheitern, leider. Aber allgemein, ich fände es wirklich saumäßig gut, wenn es da irgendwie etwas gäbe, wo Intendanten geschult werden.
Ja, vielleicht ist es ja auch ein Aufruf einfach an die Leute, die für sowas zuständig sind, mal darüber nachzudenken. Die Hoffnung ist ja da, dass das Gespräch um diese Problematik jetzt immer weiter aufgenommen wird und immer weiter debattiert wird. Und dann wird vielleicht ja auch sowas entschieden. Das wäre auf jeden Fall sehr gut für das Theater.
Auf jeden Fall. Aber ich muss auch dazu sagen, dass das ist meine Befürchtung, dass jetzt diese Art über das, was wir eigentlich gerade reden, das wird jetzt, glaube ich, wieder in den nächsten Monaten, vielleicht sogar Jahren wieder in den Hintergrund rücken. Einfach aus dem Grund, dass es jetzt nach der Corona-Zeit darum geht, das Theater überhaupt überleben. Die Gelder sind alle. Ich meine, die Parteien sagen, bis auf die FDP, wir müssen jetzt Geld sparen. Dann ab Herbst nach der Bundestagswahl. Und wo wird als erstes immer gespart? Kunst. Weil braucht man ja nicht zum Überleben. Und das heißt, da befürchte ich besonders im Osten, also in den neuen Bundesländern, dass das eine oder andere Theater leider auf der Strecke bleiben wird. Und ich befürchte es auch, dass es sogar dann im Westen so sein wird. Und deswegen, über das, was wir uns gerade unterhalten, das wird so in den Hintergrund versinken. Also auf jeden Fall, wenn es nicht zu Theaterschließungen kommen sollte, was ich wirklich sehr hoffe, bin ich mir sicher, dass es dazu kommen wird, dass die Theater sparen müssen, was dann eben heißt, Ensembles werden verkleinert, Orchester werden verkleinert oder dass im Mehrspartenhaus, dass die eine oder andere Sparte wegfällt. Dass man eben dann sagt, naja, also Schauspiel tun wir mal einfach mal streichen. Wir haben noch Ballett und Orchester und Oper, reicht. Und ansonsten holen wir ab und zu mal ein Gastspiel von, tun wir von Bochum einfach runterfahren lassen, irgendwo hin. Also nur ein Beispiel, ja. Und das befürchte ich und das tut mir auch sehr, sehr weh. Also davon abgesehen, dass ich ja auch selber davon lebe, dass ich irgendwo inszenieren oder eben spielen kann. Obwohl ich hauptsächlich mittlerweile ja nur noch Regie führe. Und das wird uns Freischaffenden, also ich als Solo-Selbstständiger, wird das genauso treffen, wenn die Ensembles kleiner werden und überall wird gespart, als eben auch die Festangestellten.
Ja, das stimmt. Das ist eine große Problematik. Wir hoffen, dass die Politik das auf jeden Fall anders in die Hand nimmt, weil die Politik ja derzeit auch nicht nur im Kunstbetrieb, sondern bei essentiellen Dingen allgemein spart. Und die Kultur ist ja ein großer Teil der Gesellschaft. Man kann ja nicht sagen, dass die Kultur nicht essentiell ist, weil die hat uns ja schon seit Jahrhunderten, formt sie unsere Gesellschaft mit.
Ja, ich glaube sogar, wenn man sich das mal überlegt, jetzt in Deutschland. Und ich sage jetzt mal, in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor der NS-Zeit war ja Deutschland führend, ja auch in der Wissenschaft. Das muss man einfach mal so sagen. Also wenn man sich mal anschaut, wer alles damals den Nobelpreis bekommen hat in Chemie, in Physik, auch Literatur, ja, da waren sehr, sehr viele Deutsche damals dabei. Das ist jetzt meine Theorie. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass Deutschland so Vorreiter war? Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir eben auch sehr viel Kultur haben. Weil Kultur zeigt eben immer auch auf, was sein kann, was sein wird, was gar nicht möglich ist. Was vielleicht aber doch möglich sein wird, auch wenn man sagt, dass es nicht möglich ist. Und die Wissenschaftler, das ist jetzt allgemein, also jemand, der, egal ob jetzt Arzt oder Physiker oder sonst etwas, die sich eben mit der Forschung, ich sage es mal, Forschung beschäftigen und etwas erreichen wollen, also in ihrer Wissenschaft, brauchen oftmals auch einen Ausgleich. Und der Ausgleich liegt dann meistens in der Kultur. Also nicht meistens, aber sehr oft in der Kultur. Ich erlebe es ja selber, wenn ich Premiere hatte und ich bin angesprochen worden von irgendjemandem, das war ein Arzt oder das war jemand, also auch ganz abgefahren, der plötzlich in der IT-Branche arbeitet. Ja, also ich kenne da einige, die in der IT-Branche arbeiten, wo ich es nie gedacht hätte, dass die regelmäßig ins Theater gehen. Wie ich selber erlebt habe, der eine geht nur in die Oper, der andere nur ins Ballett. Fand ich total abgefahren, ja. Also jemand mit 33 Jahren, der den ganzen Tag vorm Computer sitzt und dann aber sagt, er liebt Ballett. Da gehe ich immer hin in Berlin, ja. Und zwar in alle drei Opernhäuser und schaue mir immer die Ballettsachen an. Aber der braucht diesen Ausgleich. Und deswegen ist das immer zu kurz gegriffen, wenn man eben sagt, man streicht jetzt dort im Theater, in der Kunst, weil wir das Geld brauchen woanders, auch in der Wissenschaft, in der Forschung, weil das funktioniert immer nur zusammen. Und auch warum sterben jetzt immer mehr so Städte aus, also vor allem im Osten? Ja, also Görlitz zum Beispiel, das weiß ich zufällig, weil da meine Freundin herkommt, die dort aufgewachsen ist in der Nähe. Und die Stadt, die hat, ich weiß nicht gar nicht, 15.000 oder 18.000 Leute verloren seit der Wende. War eh jetzt keine große Stadt. Also ich rede jetzt von Zittau, muss ich dazu sagen. Zittau, Görlitz ist Verbundtheater. Und in Zittau, und da sind die ganzen Leute weg. Und das Theater wird immer kleiner und immer gestrichen, immer mehr. Ja? Und mittlerweile ist es zusammengelegt, Görlitz. Und umso mehr dort Verlust ist, auch an Kultur, umso mehr gehen die Leute dort weg. Und wenn man in den kleinen Städten, wo eh gerade keine irgendwie große Forschungsstation oder irgendwie Wirtschaft vorhanden ist, und man streicht das auch noch, Theater, Kino, Nachtleben, also Clubs oder sonst etwas, die dann eben auch darunter leiden, weil ja dann die jungen Leute auch weggehen müssen, weil sie dort ja nicht zum Studieren haben und danach, nach dem Studium, aber auch keinen Bock mehr haben, zurückzukommen, weil es dort ja nichts geht. Ich kann nicht ins Kino gehen, ich kann nicht weggehen. Dann ist es klar, dass diese Städte, diese Regionen immer mehr darunter leiden, dass die Leute wegziehen und einfach die Städte verfallen.
Einfach niemand mehr da ist und auch keine Berufsoptionen für die Leute da sind. Also es ist ja auch einfach nicht mehr attraktiv dadurch.
Absolut. Also ganz ehrlich, möchte ich jetzt da wohnen, irgendwo dann in der Pampas, wo nichts mehr da ist? Ja, okay. Wenn ich jetzt ein Einsiedlerleben führe oder mir denke, ich will nichts mehr mit der großen Gesellschaft zu tun haben. Ja, ich ziehe mich zurück auf meinen Bauernhof, den ich für 5.000 Euro mit 75 Hektar Land gekauft habe und halte mir da 5 Kühe und 10 Schweine und 3 Hühner und bin glücklich. Ja, wunderbar. Aber so viele gibt es nicht, die das machen. Und deswegen finde ich das von der Politik wirklich also haarsträubend, dass sie das nicht erkennen, dass man genau dagegen was tun muss, indem man dann eben wieder junge Leute dahin holt, indem man denen was anbietet. Und den Alten oder den Älteren eben auch sagt, ihr könnt bleiben, wir bieten euch das an. Also werde ich nie verstehen, dafür müsste ich dann wahrscheinlich in die Politik gehen und dann würde ich wahrscheinlich auch feststellen, ah ja, läuft auch einiges schief, naja, ich weiß nicht, ob ich es ändern könnte, aber ich würde auf jeden Fall den Versuch starten.
Der Versuch ist immer das Wichtigste. In diesem Fall machen wir einen Aufruf an alle Menschen, die das jetzt hören. Sobald die Theater, Opern, allgemein Kunsthäuser wieder offen sind, unbedingt diesen Häusern einen Besuch abzustatten und das zu unterstützen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch mit uns und für die wunderschönen Beispiele. Wirklich vielen Dank. Falls du dich nochmal aufstellen lassen solltest bei der Gewerkschaft, wünschen wir dir auch viel Erfolg bei den Wahlen. Und das war's heute von unserem Podcast.
Vielen Dank für die Einladung nochmal. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen dazu beitragen, dieses Konstrukt Theater und Macht an Theatern zu erklären. Ja, und jetzt auch für die Theaterschaffenden, ich kann nur mal sagen, tretet ein in die GdBA, stellt euch auf, macht was und versucht einfach die Verhältnisse an den Theatern zu verbessern.
Endhaltestelle. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen.
Neun B ist ein Podcast des KIM Lecture Recording im Auftrag der Stufe und des Asters der Universität Konstanz.